HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Es ist ein Selfie, wie es sie zu Dutzenden in sozialen Medien gibt. Doch hier zeigen sich die Kanzlermacher von FDP und Grünen bei ihren Vorsondierungen.
Also Christian Lindner und ich sind beide ziemlich gleich alt. Vielleicht nicht überraschend, aber ist eine Schnittmenge. Robert Habeck und Christian Lindner sind beides Männer, ist auch nicht so überraschend, aber eine Schnittmenge. Und wahrscheinlich essen wir alle drei gerne Eis.
Und ich glaube, selbst beim Thema Klima ist sowohl von FDP-Seite als auch von unserer Seite das Ziel vollkommen klar, dass man das 1,5-Grad-Ziel halten will. Der feste Vorsatz ist da, dass es diesmal nicht am Vertrauen scheitert, sondern dass man eben tatsächlich versucht, gemeinsam was Gutes auszuloten.
Gemeinsamkeiten, Unterschiede ausloten. Wir wollen nicht fusionieren, wir wollen koalieren.
Dass dieses Land einen Aufbruch, eine Modernisierung, ein Vorankommen, nicht mehr den Status quo und den Trott der Großen Koalition braucht, das ist, glaube ich, etwas, was uns verbindet.
Mal gucken, wie wir das jetzt auf die Reihe kriegen alles.
Im Regenbogen liegen sie direkt nebeneinander, aber in der Bundespolitik sind Grün und Gelb zum Teil Lichtjahre voneinander entfernt. Und ausgerechnet diese beiden sind nun im Doppelpack gesetzt für eine neue Regierung. Denn wenn von Rot und Schwarz niemand mehr etwas wissen will, auch die Beteiligten selbst nicht, wird die neue Regierung sowohl Gelb als auch Grün sein müssen. Aber wie gut können FDP und Grüne miteinander? Das versuchen sie nun erst einmal untereinander zu klären, ohne dass die Größeren dabei sind. Ein Gedanke, mit dem Sie und übrigens auch wir in HR2 Kultur der Tag vor ziemlich genau 4 Jahren schon einmal gespielt hatten. Wir allerdings um einiges offensiver. Diesmal sind nun auch die beiden Parteien einen Schritt weiter gegangen und haben tatsächlich bilaterale Kontakte zueinander geknüpft. Aber werden sie am Ende über ihren Beziehungsstatus wirklich zueinander sagen, bereit, weil ihr es seid? Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben? Gelb-Grün ist die harte Nuss. Vom schwierigen Anfang einer Sondierung, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur, 4 Tage nach der Bundestagswahl. Und was es in diesen 4 Tagen bereits an grün-gelben Annäherungsversuchen gegeben hat, das lassen die Kolleginnen Anne Bayer und Selina Rust aus der HR-Politikredaktion jetzt nochmal an uns vorüberziehen. Von dem Moment an, als die Wahllokale noch nicht lange geschlossen waren und sich koalitionspolitisch doch schon die ersten Türen öffneten.
Es dauerte nicht lange. Schon in der Wahlnacht waren von Grünen-Chef Robert Habeck die ersten Sätze zu einer Regierungsbildung mit der FDP zu hören.
Es muss eine Regierung sein, die sich versteht, die ein Projekt entwickelt, eine Idee hat, um die nächsten 4 Jahre zu meistern. Rot-Grün hätte reibungslos geklappt. Eine Ampel ist aber nicht Rot-Grün mit ein bisschen gelbem Kitt, sondern es ist kompliziert. Man muss das nochmal neu denken, neu verstehen. Das kann gelingen. Schließt aber Jamaika-Gespräche auch nicht aus.
Und auch FDP-Chef Christian Lindner wurde nach den ersten Hochrechnungen schon ziemlich konkret.
Etwa 75% der Deutschen haben die Partei eines nächsten Kanzlers nicht gewählt. Und deshalb könnte es ratsam sein, dass die Parteien, die gegen den Status quo der Großen Koalition Wahlkampf gemacht haben, dass also Grüne und FDP zuerst miteinander sprechen, um dann all das, was danach kommt, zu strukturieren.
Gesagt, getan. Am Dienstagabend haben sich die 4 Verhandlungsführer zu einem gemeinsamen Abendessen getroffen. Das waren Christian Lindner, FDP-Generalsekretär Volker Wissing und das grüne Spitzenduo Annalena Baerbock und Robert Habeck. Für viel Aufmerksamkeit sorgte am nächsten Tag ein Selfie, das alle 4 auf ihren Instagram-Accounts posteten. Gut gelaunt und mit der Unterschrift:
Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.
Heißt es übereinstimmend auf den Accounts. Leicht ironisch wurde es dann sogar mit einer musikalischen Untermalung, die im Netz für Lacher sorgte. Einigkeit also auf ganzer Linie? Alten Hasen in der Politik stecken da noch die gescheiterten Koalitionsverhandlungen aus dem Jahr 2017 in den Knochen. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen.
Eines darf, glaube ich, ganz sicher nicht passieren. So ein Remake von 2017. Also das war Tag und Nacht, wochenlange Sondierungen. dann das Scheitern durch das Aufstehen der FDP, dann hat es bis ins Frühjahr gedauert. Das können wir uns nicht leisten.
Inhaltlich können FDP und Grüne an einigen Punkten anknüpfen. Beiden ist der Respekt vor individuellen Lebensformen wichtig, wie etwa die Ehe für alle. Beide fordern auch mehr Tempo bei der Digitalisierung. Doch sie haben völlig unterschiedliche Vorstellungen bei der Frage, welche Rolle spielt der Staat und welche der Markt. Ein Knackpunkt könnte dabei der Weg zum Klimaschutz sein. Die Grünen setzen eher auf Impulse vom Staat und die Liberalen auf den Markt. Und auch beim Thema Steuern und Geldpolitik könnten sie nicht weiter auseinanderliegen, sagt FDP-Chef Christian Lindner.
Wir haben zwei Leitplanken. Der FDP wird es keine höheren Steuern geben. Und auf der anderen Seite kein Aufweichen der Schuldenbremse in unserer Verfassung.
Große Differenzen, aber auch ein gemeinsamer Zukunftswille, so Robert Habeck.
Aber hey, es kann was Neues entstehen. Deutschland, hallo, schlaft ihr noch? Es kann was Neues entstehen. Ist eigentlich eine coole Situation. Also vielleicht mit dem Spirit da reinzugehen, kann ja auch eine Energie freisetzen und auf die setzen wir.
Denn was beide Parteien bestärkt, sich um Kompromisse zu bemühen, ist, vor allem die jungen Menschen, die zum ersten Mal gewählt haben, haben ihnen ihre Stimme gegeben. Das ist ein Auftrag.
Und so wollen die Spitzen von FDP und Grünen sich morgen ein weiteres Mal treffen, um zu zweit miteinander vorzusondieren. Eine Idee, die nach der vorigen Bundestagswahl 2017, wie gesagt, auch schon mal im Raum stand, die damals aber ein Gedankenspiel blieb. In Berlin und hier in HR2 Kultur der Tag. Unsere Sendung dazu, fast auf den Tag genau vor 4 Jahren, hieß damals Gelb-Grün oder das merkwürdige Verhalten paarungsunwilliger Parteien. Dabei sollte sich erst kurze Zeit später herausstellen, wie paarungsunwillig insbesondere FDP-Chef Christian Lindner war, im politischen Sinne natürlich. Denn sein Satz, besser nicht regieren als schlecht regieren, und der Ausstieg seiner Partei aus den Jamaika-Sondierungen lagen da noch in der Zukunft. Eckart Lohse, Leiter des Parlamentsbüros der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin, war in der Sendung vor 4 Jahren unser erster Gast und ist es auch heute wieder. Guten Tag.
Guten Tag.
Bis zum heutigen Tag schwebt über Christian Lindner wie in einer großen Comic-Sprechblase dieser Satz, besser nicht regieren als schlecht regieren. Wie schätzen Sie denn heute seine Regierungsbereitschaft ein?
Die war damals, glaube ich, auch schon grundsätzlich gegeben. Heute ist sie viel größer, weil er natürlich nicht will, dass dieser Satz sozusagen noch einmal nachgraviert wird und so tief anschließend in Stein gemeißelt ist, dass er nie wieder rausgeht. Christian Lindner muss zeigen, dass er regieren will und dass er regieren kann. Seinem Vorgänger Guido Westerwelle hing das ja an. Der wollte regieren und hat dann aber unter Beweis gestellt, dass das nicht konnte. Dieses Schicksal will Lindner sicherlich nicht erleiden. Also insofern, er steht unter hohem Druck. Und ich glaube, dass er diesmal länger am Tisch sitzen bleibt oder wirklich bis zum Ende.
Lindner hatte damals bei den Jamaika-Sondierungen 2017 das Gefühl, so hat er es hinterher beschrieben, dass sein Wunschpartner, die Union, den Grünen alles geben wolle und ihm und der FDP nichts. Er habe sich damals einer schwarz-grünen Phalanx gegenüber gesehen, so wurde das dieser Tage nochmal beschrieben. Bei einer Ampel scheint diese Gefahr aber auf den ersten Blick viel größer, weil die FDP da womöglich auf eine rot-grüne Phalanx trifft. Sollen, können bilaterale Gespräche der FDP mit den Grünen, wie sie jetzt stattfinden, genau diese Gefahr mindern?
Das ist sicherlich der Ansatz, dass man sagt, wir sogenannten Kleinen, die natürlich wirklich kleiner sind als die beiden großen Parteien, kommen erst einmal zusammen, dann können wir nicht so leicht unter die Räder geraten. Das war ja auch Lindners Idee, er hat sie am Wahlabend bereits vorgetragen und das ist taktisch wahrscheinlich eine ganz gute Idee, hindert dann nichts daran, dass das auch mit der großen Partei bei der Ampelverhandlung sich geeinigt werden müsste. Aber erst einmal erhöht es die Kraft, deswegen kommt ja auch immer das Argument, unsere beiden Werte, FDP und Grüne zusammengenommen, sind ja noch mehr als das Ergebnis der SPD. Zumindest ist so das Kalkül, dass man sich da etwas besser gegen Scholz wehren könnte. Kleiner Vorteil. Gescheitert vor 4 Jahren ist das Jamaika-Bündnis vor allem ja auch daran, dass das Verhältnis zwischen Christian Lindner und Angela Merkel ausgesprochen schlecht war. Und hier ist es zwar kein gutes Verhältnis, kein enges zwischen Lindner und Scholz, aber zumindest schon mal kein schlechtes. Also das ist sicherlich auch ein Unterschied zu damals.
Allerdings hat die FDP ja in den vergangenen Jahren bei fast allen Landtagswahlen, wo das anstand, außer in Rheinland-Pfalz, dazu kommen wir noch, Ampelkoalitionen immer eine Absage erteilt, weil die FDP Rot-Grün nicht zur Mehrheit verhelfen wollte. Und Christian Lindner hat im zurückliegenden Bundestagswahlkampf gesagt, ihm fehle die Fantasie, sich ein Angebot vorzustellen, das die FDP motivieren könnte, eine solche Ampelkoalition einzugehen. Hofft Lindner trotz der desolaten Lage der Union vielleicht doch noch eher auf eine Jamaika-Koalition?
Ich glaube, die Hoffnung schwindet mit jedem Tag mehr, denn bevor überhaupt über irgendwelche Inhalte nachgedacht wird, die man mit einem Koalitionspartner durchsetzen kann, muss man natürlich den Eindruck haben, dass der stabil ist, dass der verlässlich ist, dass da einer den Hut auf hat. Und dieser Eindruck schwindet ja nicht nur, aber eben auch bei Lindner, muss das so sein, täglich, dass das in der Union noch der Fall ist. Die streiten sich angesichts der drohenden Perspektive Opposition. Und ich glaube, da hat Lindner das Gefühl, es ist ungewiss, ob das überhaupt ein stabiler Verhandlungspartner ist. Gilt natürlich für die SPD möglicherweise auch. Wir haben ja in den letzten Jahren eine andere SPD erlebt, die viel zerstrittener war, die eher so drauf war wie im Moment die Union. Aber jetzt erstmal ist die SPD stabil, die Union ist instabil. Das wird für Lindner auch eine Rolle spielen.
Von Seiten der Grünen kommt ja auch Robert Habeck der FDP durchaus entgegen, indem er sagt, eine Ampel sei nicht rot-grün mit etwas Gelb dazwischen, sondern eine Koalition mit eigener Logik. Bei dieser Formulierung haben sich jetzt viele gefragt, was Habeck, der ja auch von Haus aus Philosoph ist, wohl meint. Wie würden Sie das übersetzen, Koalition mit eigener Logik? Worin besteht diese Logik?
Also ich glaube, das ist einer der vielen Versuche, die Eigenständigkeit der Partei zu behaupten. Eine eigene Logik hat jede Koalition. Hier kann man eben nur sagen, es wäre ja auf der Bundesebene eine ganz neue Konstruktion. Und ich interpretiere Habeck so, dass er sagt, wir haben dann tatsächlich zwei Parteien, die eigentlich doch weit voneinander entfernt sind oder sogar zumindest lange Zeit an entgegengesetzten Rändern, hätte ich fast gesagt, des Parteienspektrums lang, Grüne und Gelbe, die jetzt zusammenfinden. Und das könnte dann eben nicht mehr nur ein Gegensatz sein, sondern man könnte eine große Breite abdecken. Also das wäre dann eine ganz große Koalition, wenn man den Begriff nochmal aufwärmen will, wo sie einen linken grünen Flügel haben und ja einen FDP-Flügel, der zum Teil, wenn wir an die Flüchtlingspolitik denken, sagen wir mal, einen halben Meter vor AfD-Positionen Halt gemacht hat. Also das ist vielleicht mit der Logik gemeint. Wir decken dann ganz, ganz viel ab.
Und eine Gemeinsamkeit haben ja FDP und Grüne bei dieser Wahl offenbart, und zwar die große Unterstützung durch junge Leute, die zum ersten Mal gewählt haben, deren Zustimmung zur FDP sogar zahlenmäßig noch stärker als die zu den Grünen. Was macht denn diese beiden Parteien und insbesondere die FDP attraktiv für Jungwähler? Ist es genau das, was die beiden Parteien vielleicht auch ansonsten gemeinsam haben?
Dass die Grünen das haben, ist kein neues Phänomen. Die FDP hatte es bei der vorigen Wahl übrigens auch schon. Ich glaube, es gibt einen ganz banalen Grund. Die beiden anderen Parteien verkörpern natürlich nicht zuletzt durch ihre Spitzenkandidaten für junge Menschen oder sehr junge Menschen, Erstwähler, erstmal die Generation mindestens ihrer Eltern. Das ist nicht sehr attraktiv. Die Grünen und die FDP haben natürlich junge Spitzenleute. Annalena Baerbock und Christian Lindner sind in den 40ern. Robert Habeck ist ein bisschen älter, kommt aber ja auch noch recht jugendlich rüber. Also das ist mal attraktiv. Von daher ist das etwas, was eigentlich nicht so verwundert. Wie gesagt, zeichnete sich schon bei der vorigen Wahl ab.
Eckart Lohse, Leiter des Parlamentsbüros der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin. Vielen Dank. Ach, hätten wir doch die Chance, mehr von den gelb-grünen Vorsondierungen mitzubekommen als nur ein Selfie auf Instagram. Könnten wir doch gleich neben Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing mit um den Tisch herum sitzen, so wie sich in Stefan Zweigs Schachnovelle die Fahrgäste eines Kreuzfahrtschiffs in einem Salon versammeln, um die Partie zweier sehr unterschiedlicher, aber gleichermaßen genialer Schachspieler zu beobachten. Wobei diese beiden natürlich weder gelb noch grün sind, sondern sich stattdessen für schwarz oder weiß entscheiden müssen.
Nach der obligaten Wahl der Farben begann die denkwürdige Partie. Es tut mir leid, dass sie nur für uns durchaus unkompetente Zuschauer gespielt wurde und ihr Ablauf für die Annalen der Schachkunde ebenso verloren ist wie Beethovens Klavierimprovisationen für die Musik. Zwar haben wir an den nächsten Nachmittagen versucht, die Partie gemeinsam aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren, aber vergeblich. Wahrscheinlich hatten wir alle während des Spiels zu passioniert auf die beiden Spieler statt auf den Gang des Spiels geachtet. Denn der geistige Gegensatz im Habitus der beiden Partner wurde im Verlauf der Partie immer mehr körperlich plastisch. Centovic, der Routinier, blieb während der ganzen Zeit unbeweglich wie ein Block, die Augen streng und starr auf das Schachbrett gesenkt. Nachdenken schien bei ihm eine geradezu physische Anstrengung, die alle seine Organe zu äußerster Konzentration nötigte. Dr. B. dagegen bewegte sich vollkommen locker und unbefangen, plauderte während der ersten Pausen erklärend mit uns, zündete sich mit leichter Hand eine Zigarette an und blickte immer nur gerade, wenn an ihn die Reihe kam, eine Minute auf das Brett. Jedes Mal hatte es den Anschein, als hätte er den Zug des Gegners schon im Voraus erwartet.
Und nach diesem Auszug aus Stefan Zweigs Schachnovelle fragen wir uns natürlich, wer spielt bei den Vorsondierungen von FDP und Grünen die eine und wer spielt die andere Rolle? Und wie sehr ähneln die Gespräche zwischen diesen beiden Parteien dem Gang jener Schachpartie? Gelb-Grün ist die harte Nuss vom schwierigen Anfang einer Sondierung. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. In zwei Bundesländern haben es Grüne und FDP in den letzten Jahren geschafft, sich auf eine gemeinsame Regierungsbeteiligung zu einigen. In Schleswig-Holstein regieren sie seit 4 Jahren in einer Jamaika-Koalition mit der CDU. Dazu kommen wir in wenigen Minuten. Und noch ein Jahr früher bildeten FDP und Grüne in Rheinland-Pfalz eine Ampelkoalition mit der SPD. Was damals ein gewöhnungsbedürftiges Signal war, wie unsere landespolitische Korrespondentin in Mainz, Petra Wagner, berichtet.
Als 2016 die erste Ampelkoalition an den Start ging, betrat die Landesregierung in Rheinland-Pfalz politisches Neuland. Und nicht wenige schlossen heimlich Wetten darauf ab, dass das Dreierbündnis aus SPD, FDP und Grünen keine 5 Jahre überstehen würde. In Deutschland gab es bis dahin ohnehin nur 2 Ampelkoalitionen. In Brandenburg gleich nach der Wiedervereinigung und im norddeutschen Stadtstaat Bremen ebenfalls in den frühen 1990er Jahren. Beide Bündnisse scheiterten vor Ablauf der Legislatur. In Rheinland-Pfalz hingegen regierte die Koalition recht geräuschlos und nach der ersten Halbzeit 2018 präsentierten sich die 3 Koalitionspartner äußerst harmonisch. Man habe es den Zweiflern gezeigt, sagte Ministerpräsidentin Dreyer damals, nicht ohne Stolz.
Zu Beginn hat sich ja so mancher etwas argwöhnisch geäußert über die Ampelkoalition und die neue Konstellation in der Landesregierung. Heute darf man sagen, dass 2,5 Jahre deutlich gezeigt haben, dass diese Regierung sehr zielstrebig und vor allem auch an einer breiten Repräsentanz der Bevölkerung orientiert, mit sehr viel Erfolg arbeitet und gerne miteinander arbeitet.
Die Harmonie funktioniert vor allem, weil alle im Dreierbündnis sich sozusagen ihrer Kernkompetenz widmen können. Die SPD kümmert sich um soziale Themen und die Bildung, die FDP um Wirtschaft und Verkehr und die Grünen um Umweltthemen und Klimaschutz. Der damalige FDP-Wirtschaftsminister Volker Wissing formulierte es 2018 so.
Wir regieren konstruktiv, effizient und wir verlieren uns nicht in überflüssigen Auseinandersetzungen.
Auch die ehemalige Umweltministerin Höfgen war voller Lob.
Was ich sehr angenehm finde, ist, dass wir in der Lage sind, uns zuzuhören und die Argumente dann auch zählen. Also nicht irgendwie eine vorgefasste Meinung und da sage ich auf jeden Fall Nein zu, sondern wir tauschen uns ernsthaft aus.
Die CDU-Opposition kann diese Euphorie erwartungsgemäß bis heute nicht teilen. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf.
Das ist eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, nämlich des Koalitionsfriedens.
Doch in Umfragen kommt die Ampel gut weg. Vor der Wahl im März dieses Jahres waren fast mehr als die Hälfte der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung, auch mit deren Corona-Krisenmanagement. Und so war es keine Überraschung, dass die Ampelkoalition nach der Wahl fortgesetzt wurde.
Und einer der liberalen Architekten dieser Ampel, nämlich der heutige FDP-Generalsekretär Volker Wissing, saß auch am Dienstag dieser Woche mit am Tisch, als FDP und Grüne zum ersten Mal nur zu zweit sondierten, ob und wie sie in einer gemeinsamen Bundesregierung miteinander klarkommen könnten. Auf der grünen Seite des Tisches der grüne Co-Vorsitzende Robert Habeck, der vor 4 Jahren in seiner Heimat Schleswig-Holstein die dortige Jamaika-Koalition mit auf den Weg gebracht hat. Die Grünen hatten sich nach der damaligen Landtagswahl von ihrem bisherigen Koalitionspartner SPD abgewandt. Denn die SPD hatte erheblich an Zustimmung verloren und die damalige und heutige grüne Finanzministerin in Kiel, Monika Heinold, erklärte deshalb, sie halte nichts davon, wenn Wahlsieger in der Opposition landen und Wahlverlierer die Regierung anführen. Das gleiche Argument also, das jetzt im Bund angesichts der Verluste bei der Union gegen Jamaika und für die Ampel ins Feld geführt wird. Stefan Klesener ist Chefredakteur beim Schleswig-Holsteiner Zeitungsverlag und damit unter anderem für das Flensburger Tageblatt zuständig, das im Wahlkreis von Robert Habeck gelesen wird. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Klapp.
Gerade Robert Habeck hat sich jetzt nach der Bundestagswahl dafür stark gemacht, dass Grüne und FDP erstmal unter sich sondieren. Und er hat darauf hingewiesen, dass sich das seinerzeit auch in Schleswig-Holstein bewährt habe. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
Ja, das habe ich schon so wahrgenommen. Und ich würde auch sagen, dass man aus der Sicht des Landes hier sagen kann, Es hat sich bewährt.
Und welchen Effekt hat es für die Bildung der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein gehabt, dass die beiden, das FDP und Grüne, zunächst mal allein miteinander sondiert haben?
Ja, da muss man vielleicht so ein bisschen die Mentalität hier oben kennen. Also ich hätte mich ja eigentlich bei Ihnen auch mit Moin melden müssen, aber ich habe jetzt mal an die hessischen Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht. Also man geht hier doch sehr stark über das Thema der persönlichen Beziehung. Habeck und Kubicki haben eben ein Draht zueinander gefunden, über viele auch ideologische Gräben hinweg. Beide sind jetzt aber auch nicht die Oberideologen ihrer jeweiligen politischen Partei. Und das hat eben diese Brücke ermöglicht, die dann gegangen wurde mit der Jamaika-Koalition.
Der von Ihnen gerade erwähnte Wolfgang Kubicki, damals Fraktionsvorsitzender der FDP in Schleswig-Holstein, hat damals gesagt, die Kunst bestehe darin, nicht nur die eigenen Grenzen zu kennen, sondern sich auch die des Gegenübers bewusst zu machen und Verständnis für die Schmerzpunkte der anderen Seite zu haben. Und die grüne Finanzministerin Monika Heinold sagt es ähnlich, man müsse einander etwas gönnen. Wie sehr schlägt sich denn eine solche Haltung bis heute in der täglichen Regierungsarbeit der Jamaika-Koalition nieder?
Also hier gibt es natürlich Reibungen, hier gibt es ja auch Themen, die man im Koalitionsvertrag noch gar nicht behandelt hatte, die aber dann akut behandelt werden mussten. Wir haben ja einen liberalen Gesundheitsminister, der natürlich jetzt in der Pandemie extrem gefordert war. Aber die Kunst ist schon so ein bisschen zu wissen, wie der andere tickt und zu wissen, was kann ich ihm jetzt zumuten und bei dem anderen Feld halte ich mich mal lieber zurück. Und was auch ganz gut gelungen ist im Koalitionsvertrag, ist, dass die politischen Themenfelder gleich schon sozusagen einer jeweiligen Koalitionsfarbe zugeordnet wurden. Dadurch hat man natürlich auch dann weniger Probleme, weil man sagt, naja, das ist halt deren Spielfeld. Finanzpolitik beispielsweise ist ein grünes Spielfeld hier und eine Finanzministerin ist logischerweise eine sehr wichtige Figur im Kabinett. Und dann ist eben durch Monika Heinold da sehr geräuschlos operiert worden.
Das heißt also ganz ähnlich, wie wir das gerade im Bericht aus Rheinland-Pfalz gehört haben, ist so die Devise, jeder Koalitionspartner pflegt seine Kernkompetenz.
Ja, pass auf, bis auf den Unterschied, dass derjenige, der den Ministerpräsidenten stellt, natürlich am wenigsten in die Waagschale werfen kann. Also für die CDU würde ich jetzt mal behaupten, ist Jamaika kein politisches Winnerfeld, es sei denn, sie darf eben dann den Regierungschef stellen. Das ist halt der Preis dafür.
Das heißt also, auf die größte Regierungsfraktion und größte Regierungspartei kommt es in der Koalition nur insoweit an, als die ja möglicherweise moderiert. So etwa ein Vergleich ist ja mal gezogen worden in Bezug auf Daniel Günther, den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten.
Also das gilt definitiv für die Phase der Koalitionsfindung, also der Koalitionsverhandlungen. Da hat Daniel Günther eben sehr gut moderiert und er hat auch vermieden, ich sag mal, den Landesparteichef der CDU rauszukehren, jedenfalls dann, wenn er Regierungshandel vertreten hat. Trotzdem hat die CDU natürlich wichtige Ministerien und beispielsweise die Innenministerin und die macht da schon auch klassische CDU-Politik, aber mit einer Färbung, die man eben bei Jamaika dann findet. Ich sage nur mal ein Beispiel, die Innenministerin ist auch Gleichstellungsbeauftragte und da macht sie eine grün-kompatible, wenn nicht sogar grüne Politik.
Wenn Sie sich die Statik der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein angucken, ist Gelb-Grün dann aus Ihrer Sicht eher der labile oder eher der stabile Teil des Bündnisses?
Also labil ist hier oben gar nichts. Auch die FDP hat eine enorme Leistung, gerade jetzt in der Pandemie, das muss man ja einfach mal sagen, das ist ja für alle Gesundheitsminister irrsinnig fordernd gewesen, eine enorme, stabile und verlässliche Politik abgeliefert und das ist eben im Konsens des Kabinetts erfolgt. Wir kriegen natürlich auch die Störgeräusche mit, sonst wären wir schlechte Journalisten. Aber die Störgeräusche sind nie systemsprengend. Also sie haben nie Konflikte in dieser Koalition gehabt, die so war, dass man sagen muss, eigentlich können die nicht mehr zusammenbleiben.
Auf Bundesebene ist ja jetzt eher die Ampel als Jamaika im Gespräch. Was wäre denn eigentlich, wenn in Schleswig-Holstein nach der Landtagswahl, die ja im nächsten Jahr stattfindet, auch eine Ampel im Raum stünde? Würde die zustande kommen und dann auch funktionieren? Ließe sich das gewachsene Vertrauen zwischen Grünen und FDP von Jamaika in eine Ampel übertragen?
Es würde sehr von dem Spitzenkandidaten abhängen. Das ist ja Herr Losse Müller, der gegen Daniel Günther antreten will. Und also Losse Müller war selber früher Grüner. Mit ihm wäre eine Ampel relativ easy zu holen. Die Frage ist nur, ob dann im Wahlkampf er nicht sich doch sehr verbiegen müsste, denn er müsste ja dann sozusagen gegen seine künftigen Koalitionspartner wahlkämpfen. Das hat man jetzt ja auch im Bundestagswahlkampf schon gemerkt. Das wird ja ganz kurios. Man muss ja sehr gut überlegen, wie man sich da zum Feind macht, denn morgen ist er mein Freund.
Nun kann ja so eine Dreierkoalition dazu führen, was wir eben im Beitrag aus Rheinland-Pfalz ja auch gehört haben, als die CDU als Opposition dort sagt, das ist die Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, die da rauskommt, wenn da drei Parteien miteinander koalieren. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagt dagegen, die Ampel in Rheinland-Pfalz sei an breitester Repräsentanz der Bevölkerung orientiert. Und über die Jamaika-Koalition bei Ihnen in Schleswig-Holstein sagt die grüne Finanzministerin Monika Heinold, wenn wir uns mal auf etwas geeinigt haben, dann ist das schon fast eine Art gesellschaftlicher Kompromiss. Sehen Sie das dann auch so für Schleswig-Holstein?
Also für Rheinland-Pfalz traue ich mir das Urteil nicht zu oder bin ich zu weit weg. Aber für Schleswig-Holstein würde ich sagen, die breite Akzeptanz der derzeitigen Landesregierung beruht darauf, dass man eben, ich sag mal, die drei Beine des Tisches relativ weit abstehen hat und dadurch wackelt der Tisch nicht. Das ist eine Überlegung, die wir vielleicht auch übertragen können auf andere Bündnisse. Auch eine Bundesampel kann ich mir als relativ stabil vorstellen. Der entscheidende Punkt ist nur immer der, also es gibt ja dann immer einen, der eher aus dem anderen Lager kommt oder zwei, wenn sie sich zusammentun, dann die deutlich stärkeren sind. Und wenn das zu einer Majorisierung des Kleineren führt, also wenn jetzt hier in Schleswig-Holstein die Grünen unter die Räder kämen zum Beispiel, dann würde das nicht mehr funktionieren, dann kippt der Tisch um.
Und die Frage ist natürlich auch, wie die eigene Klientel jeder Partei, die Basis und die Wählerschaft, das Handeln der Koalitionspartner begleitet. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, da kann ich nur sagen, da staune ich sehr, dass hier Jamaika überhaupt so geräuschlos läuft. Denn Sie können sich vorstellen, hier gibt es eine ländliche Bevölkerung, die ziemlich konservativ ist. Und wenn Sie mit so einem Dithmarscher Bauern reden, dann wird der sehr deutlich. Und wenn Sie grüner Umweltminister sind, dann wird der noch deutlicher. Und das hat aber hier erstaunlicherweise funktioniert. Das liegt sicherlich in der Figur von Robert Habeck, der sich da einfach in den Wind gestellt hat und sich nicht umpusten ließ. Und es hat aber auch dazu geführt, dass die Grünen eine deutlich, will ich sagen, entideologisierte Politik gemacht haben, aber deutlich stärker auf die Bedürfnisse auch der ländlichen Bevölkerung eingegangen sind und gesagt haben, nee, also hier alles mit Elektroauto, das kann ja hier gar nicht funktionieren. Das haben wir schon verstanden.
Stefan Klesener, Chefredakteur beim Schleswig-Holsteiner Zeitungsverlag und damit unter anderem für das Flensburger Tageblatt zuständig, das im Wahlkreis von Robert Habeck gelesen wird, einem der Architekten der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Bevor wir uns wieder den grün-gelben Sondierungen in Berlin zuwenden, an denen sich Habeck und Annalena Baerbock auf Seiten der Grünen und FDP-Chef Christian Lindner und sein Generalsekretär Volker Wissing auf der liberalen Seite beteiligen, kehren wir noch mal kurz zur Partie der beiden Schachspieler zurück in Stefan Zweigs Schachnovelle. Denn auch diese beiden sind gerade kurz davor, das erste Stadium ihres Aufeinandertreffens hinter sich zu lassen.
Die obligaten Eröffnungszüge ergaben sich ziemlich rasch. Erst beim 7. oder 8. schien sich etwas wie ein bestimmter Plan zu entwickeln. Centovic verlängerte seine Überlegungspausen. Daran spürten wir, dass der eigentliche Kampf um die Vorhand einzusetzen begann. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, bedeutete die allmähliche Entwicklung der Situation wie jede richtige Turnierpartie für uns Laien eine ziemliche Enttäuschung. Denn je mehr sich die Figuren zu einem sonderbaren Ornament ineinander verflochten, umso undurchdringlicher wurde für uns der eigentliche Stand. Wir konnten weder wahrnehmen, was der eine Gegner noch was der andere beabsichtigte und wer von den beiden sich eigentlich im Vorteil befand. Wir merkten bloß, dass sich einzelne Figuren wie Hebel verschoben, um die feindliche Front aufzusprengen, aber wir vermochten nicht, da bei diesen überlegenen Spielern jede Bewegung immer auf mehrere Züge vorauskombiniert war, die strategische Absicht in diesem Hin und Wider zu erfassen.
Naja, anders als das Publikum in Stefan Zweigs Schachnovelle würden wir das bei den Sondierungen von FDP und Grünen schon gerne versuchen, die strategische Absicht in diesem Hin und Wider zu erfassen. Aber uns fällt das natürlich schwerer, weil die beiden Parteien uns bei ihrer Partie bislang gar nicht erst zuschauen lassen. Gelb-Grün ist die harte Nuss vom schwierigen Anfang einer Sondierung. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und so wie in unserer Sendung vor fast genau 4 Jahren, als wir nach der damaligen Bundestagswahl auf die inhaltlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen FDP und Grünen geschaut haben, erzählt uns der Kollege Thorsten Schweinhardt auch diesmal, welche roten Linien die Gelben und die Grünen aktuell gezogen haben für ihre Gespräche miteinander.
FDP und Grüne seien in vielen Punkten wirklich konträr. So beschreibt es Grünen-Chef Robert Habeck. Sein Kollege Christian Lindner von der FDP drückt es ganz ähnlich aus. Zwischen den Grünen und der FDP gäbe es die größten inhaltlichen Unterschiede. Das wird schnell klar, wenn man die roten Linien beider Parteien mal nachzeichnet.
Klima.
Weg von der Kohle hin zu erneuerbaren Energien und das so schnell wie möglich. Das ist die klare Position der Grünen. Ein klimaneutrales Deutschland bis spätestens 2035. Ab dann soll nur noch Ökostrom fließen. Den Kohleausstieg wollen die Grünen auf 2030 vorziehen. So möchte man die Vorgaben aus dem Pariser Klimaabkommen umsetzen. Der Weg dorthin führt bei den Grünen auch über Verbote. So soll ab 2030 kein Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Außerdem fordern die Grünen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen und die Einschränkung von Nachtflügen. Das Pariser Klimaabkommen will auch die FDP durchsetzen, jedoch zu einem deutlich späteren Termin. Die Liberalen peilen an, Deutschland erst bis 2050 klimaneutral zu machen. Fossile Brennstoffe seien bis auf Weiteres noch unverzichtbar. Vorstellbar ist für die FDP ein Energiemix, in dem Ökostrom aber nur eine Komponente unter vielen wäre. Vehement spricht sich die FDP gegen ein Verbot von Verbrennungsmotoren aus und sie hält auch nichts von generellen Tempolimits oder Nachtflugverboten.
Geld und Soziales.
Steuern rauf oder runter? Da liegen FDP und Grüne besonders weit auseinander. Die Grünen wollen den Spitzensteuersatz erhöhen und auch die Erbschaftssteuer anpassen. Im Rahmen einer Ökosteuerreform sieht das Wahlprogramm der Grünen unter anderem eine Kerosinsteuer im Flugbetrieb vor. Die Schuldenbremse soll gelockert werden für klimafreundliche Investitionen. Die FDP dagegen sagt, Steuererhöhungen nicht mit uns. Im Gegenteil, die Steuern sollen runter. Auch die von den Grünen geforderte Vermögenssteuer lehnt die FDP strikt ab. Außerdem plant die FDP, den Kündigungsschutz zu lockern. Bisher ein absolutes No-Go für die Grünen. Diese fordern stattdessen deutlich mehr Sozialleistungen, eine Erhöhung von Hartz IV, einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro sowie eine staatliche Grundsicherung für Kinder.
Gesundheit.
Ein Lieblingsprojekt der Grünen ist die Bürgerversicherung. Eine Versicherung für Rente und Gesundheit, in die jeder Bürger einzahlen soll. Das würde letztlich ein Ende des Nebeneinanders von privaten und gesetzlichen Krankenkassen bedeuten. Die FDP will dieses System aber gerade erhalten. Eine verpflichtende Bürgerversicherung sieht sie als eine staatliche Zwangskasse.
Soweit also der Kollege Thorsten Schweinhardt über die roten Linien zwischen Grün und Gelb. Alexander Hagelöken, leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag.
Hallo.
Vor ziemlich genau 4 Jahren haben wir schon mal miteinander gesprochen in HR2 Kultur der Tag, als nämlich FDP und Grüne schon einmal in Sondierungsverhandlungen aufeinander trafen, damals von Anfang an zu dritt, und zwar mit der Union. Und ich stelle Ihnen jetzt nach dem Beitrag des Kollegen Thorsten Schweinhardt dieselbe Eingangsfrage wie damals. Welche Brücke könnten denn FDP und Grüne heute schlagen über diese vielen roten Linien hinweg?
Also ich glaube, die beiden reden auch miteinander im Bewusstsein dessen, dass es letztes Mal nicht geklappt hat. Das hatte inhaltliche wie auch atmosphärische Gründe. Und ich glaube, dass, wir haben ja den Beitrag gerade gehört, es natürlich in den Sachthemen einige Auseinandersetzungen gibt. Auf der anderen Seite lassen sich, glaube ich, in der Politik auch immer Kompromisse finden, wenn man dann möchte. Und es gibt bei diesen beiden kleineren möglichen Koalitionspartnern ein Interesse, der nächsten Regierung anzugehören.
Wie könnten denn solche Kompromisse aussehen am ehesten, dass man sich jedes Mal bei jedem Feld in der Mitte trifft oder dass mal der eine, mal der andere eine Kröte schluckt?
Das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf das Thema an. Also es ist ja so, dass der Klimaschutz war angesprochen, in dem Beitrag ja auch, ist ein wichtiges Thema. Die FDP setzt da eher auf marktwirtschaftliche Anreize. Die Grünen wollen auch strikte Daten nennen, Thema Kohleausstieg, Thema Ende des Verbrennungsmotors. Jetzt ist es ja so, wenn man sich mal beispielsweise den Verbrennungsmotor rausnimmt, da ist es ja so, dass die Autoindustrie in Wahrheit schon dabei ist. Die weiß ja auch, was passiert und dass sie da was tun muss, daran zu arbeiten, eine E-Autoflotte breit an den Start zu bringen. Und unter Umständen erscheinen diese Zahlen, die jetzt so radikal erscheinen, Ende des Verbrenners bei den Zulassungen im Jahr 2030, in ein paar Jahren gar nicht so radikal. Und man kann sich auf den Weg dahin einigen. Also diese Regierung ist jetzt gewählt im Jahr 2021 bis 2025. Und was im Jahr 2030 ist, wird man dann noch sehen. Das kann man jetzt alles gar nicht so genau festlegen. Und da kann man, wenn man möchte, schon Kompromisse finden. Das war jetzt zum Beispiel für den Klimaschutz. Dann war das Thema ja auch Steuerpolitik. Die Grünen wollen eine Vermögenssteuer. Sie wollen generell die Reichen stärker belasten. Die FDP will diese Gruppe sehr stark entlasten. Da kann man sich natürlich bei dem einen oder anderen Punkt treffen. Man muss jetzt nicht die Unternehmenssteuer senken. Man kann beispielsweise eine schnellere Abschreibung erlauben, auch für Dinge, Investitionen in den Klimaschutz. Das fänden die Grünen dann wieder super. Also es gibt schon Kompromisse.
So, wenn jetzt FDP und Grüne sich aufeinander zubewegen auf Feldern, wo es vielleicht noch ein bisschen weher tut als bei den Beispielen, die Sie jetzt genannt haben, dann müssen sich ja auch diejenigen mitnehmen, die Sie unterstützt haben im Wahlkampf an der Basis und durch Ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel. Werden die sich denn genauso einander annähern können und wollen wie die beiden Parteien?
Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie sehr die Basis jede einzelne Frage so ganz stark im Herzen bewegt. Also beim Klimaschutz ist es sicher so, dass es da auch ein paar symbolische Daten gibt. Die Grünen können jetzt nicht den Kohleausstieg und den Verbrennerausstieg auf 2030 legen und am Schluss einigt sich die mögliche neue Regierung auf nichts davon. Auf der anderen Seite gibt es viele Themen, die so ein bisschen dazwischen liegen. Also ein Beitrag, um jetzt sagen wir mal für mehr soziale Gerechtigkeit in der einen oder anderen Form, müssen die Grünen wahrscheinlich nach Hause bringen. Und die FDP beispielsweise muss sicher etwas nach Hause bringen, was nach Entlastung der Unternehmen klingt. Da habe ich aber gerade das Beispiel ja gewählt. Wenn Sie über die Abschreibungen gehen und nicht über direkte Senkungen der Unternehmenssteuern, haben Sie für die Unternehmen auch etwas getan. Und das können Sie den Unternehmen auch erklären. Die Manager sind ja nicht doof. Und trotzdem haben Sie dann Erfolg erzielt. Das heißt, ich gebe Ihnen völlig recht, man darf nicht komplett an der Basis vorbeizielen, an den Wählern, aber man kann natürlich auch keine Regierung, keine Koalitionsregierung setzt alles in allen großen Punkten durch jede einzelne Partei, was sie will. Das kann ja nicht funktionieren. Nun haben Sie, würde auch nicht funktionieren, ja, übrigens bei Rot und Grün, wenn die alleine eine Regierung bilden würden oder Union und FDP.
Jetzt haben Sie mit dem Wort Rot gerade das wichtige Stichwort geliefert. Sie haben dieser Tage geschrieben, auf die größte Regierungspartei kommt es nach historischer Erfahrung entscheidend an. Mit wem also lassen sich Ihrer Ansicht nach gelb-grüne Gemeinsamkeiten besser durchsetzen? Mit der SPD oder mit der Union?
Das kommt auch auf die einzelnen Themen an. Erstmal finde ich es wichtig, es ist ja so ein Hype entstanden am Wahlabend. Diesmal klar, es gibt wahrscheinlich eine Dreierkoalition und im Grunde war dann überall zu lesen, also Grün und Gelb, die treffen sich jetzt erstmal und die reden erstmal. Man könnte so ein bisschen den Eindruck erwinnen, es ist egal, wer unter Herrn Habeck und Herrn Lindner eigentlich der Kanzler ist. Und so ist es natürlich nicht. Nach aller Erfahrung, die Partei, die den Kanzler stellt, bestimmt auch in weiten Linien das, was politisch gemacht wird. Und da würde ich sagen, das ist natürlich wieder so eine Sache, die Grünen kommen relativ leicht sich mit der SPD auf Dinge einigen, während die FDP sich relativ leicht mit der Union auf Dinge einigen kann. Ja. Da ähneln sich die Wahlprogramme. Das heißt, wie die Konstellation Grün und Gelb, mit welcher Partei die besser kann, das muss man an den einzelnen Punkten sehen. Ich glaube, beim Klimaschutz würde relativ viel gehen, sogar mit SPD und mit der Union, was auch daran liegt, dass das ein Feld ist, in dem man eben verschiedene Flöcke einschlagen kann. In der Steuer- und Sozialpolitik wird das für die FDP schon schwieriger mit der SPD und auch mit den Grünen. Da steht ja zum Beispiel die 12 Euro Mindestlohn, die Olaf Scholz stark angekündigt hat und die Grünen auch wollen. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen die politischen Realitäten sehen. Die Union hatte jetzt das schlechteste Ergebnis seit allen Wahlen, die es überhaupt gibt. Armin Laschet ist mehr als angeschlagen und es ist relativ natürlich, jetzt mal mit dem Wahlsieger zu versuchen, eine Regierung zu bilden, in dem Fall eben mit der SPD.
Alexander Hagelöken, leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. So, und während die Spitzen von FDP und Grünen noch bis morgen Zeit haben, sich auf ihr zweites Sondierungstreffen vorzubereiten, geht die Schachpartie in Stefan Zweigs Schachnovelle ohne Unterbrechung weiter und bietet irgendwie schon einen Vorgeschmack auf die Zähigkeit von Koalitionsverhandlungen.
Beim 42. Zuge nach geschlagenen 2/3 Stunden saßen wir schon alle ermüdet und beinahe teilnahmslos um den Turniertisch. Einer der Schiffsoffiziere hatte sich bereits entfernt, ein anderer ein Buch zur Lektüre genommen und blickte nur bei jeder Veränderung für einen Augenblick auf. Aber da geschah plötzlich bei einem Zuge Centovics das Unerwartete. Sobald Dr. B. merkte, dass Centovic den Springer fasste, um ihn vorzuziehen, duckte er sich zusammen wie eine Katze vor dem Ansprung. Sein ganzer Körper begann zu zittern und kaum hatte Centovic den Springerzug getan, schob er scharf die Dame vor, sagte laut triumphierend: »So!« Erledigt, lehnte sich zurück, kreuzte die Arme über der Brust und sah mit herausforderndem Blick auf Centovic. Ein heißes Licht glomm plötzlich in seiner Pupille.
Tja, und wieder stellt sich die Frage, wer aus der Schachnovelle ist wer bei den Sondierungsgesprächen zwischen FDP und Grünen? Aber eins zu eins lässt sich diese Frage wohl nicht beantworten, denn nur weil sie im Wahlkampf auch die Dame vorgeschoben haben, sind die Grünen noch lange nicht diejenigen, die sagen können, erledigt. Gelb-Grün ist die harte Nuss vom schwierigen Anfang einer Sondierung. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Dass FDP und Grüne erstmal zu zweit miteinander sondieren, das war nach der vorigen Bundestagswahl 2017 und vor den damaligen Jamaika-Sondierungen nur ein Gedankenspiel. Was es im politischen Berlin damals auch geblieben ist, was wir in HR2 Kultur der Tag aber damals weitergesponnen haben in einer Sendung fast auf den Tag genau vor 4 Jahren. Tipps für FDP und Grüne haben wir uns seinerzeit bei Matthias Schranner geholt. Er ist Verhandlungscoach und auch heute sind wir wieder mit ihm verbunden. Guten Tag.
Guten Tag.
Diesmal gibt es tatsächlich bilaterale Sondierungen zwischen Gelb und Grün. Die haben schon angefangen und sollen morgen fortgesetzt werden. Welche Vorteile hat das?
Es war mit Sicherheit ein sehr guter Schachzug von Herrn Lindner, gleich in dieser Elefantenrunde zu sagen, ein Appell an die Grünen, lass uns erstmal gemeinsam zusammensitzen. Wenn wir schon mal viele Gemeinsamkeiten haben, dann sind wir auch in einer besseren Position, um mit CDU, CSU und SPD zu sprechen. Und jetzt ist tatsächlich FDP und Grün in dieser Position des sogenannten Königsmacher. Jetzt können sie sich den Partner tatsächlich aussuchen.
Worauf sollten denn diese beiden Parteien, die bislang auf mehreren Politikfeldern so weit auseinanderliegen, das haben wir ja gerade auch schon mal auseinandergefächert, worauf sollten die bei ihren Sondierungen zu zweit achten und vor welchen Fehlern sollten sie sich hüten?
Eine Sondierung ist keine Verhandlung. In einer Sondierung geht es darum, mal so die ersten Grenzen mal abzutesten. Also man spricht sehr viel im Konjunktiv, man legt sich auf gar keinen Fall fest. Und das Wichtigste dabei, man gibt keine Informationen nach außen. Das war der große Fehler vor 4 Jahren. Da konnte die Öffentlichkeit ja jeden Schritt der sogenannten Sondierung, was ja keine war, mitverfolgen. Also der größte Fehler wäre tatsächlich jetzt, dass man die Öffentlichkeit schon teilhaben lässt an diesem Ausloten, Austesten von möglichen Inhalten.
Bislang haben ja ausschließlich die Führungskräfte der beiden Parteien im Viererkreis miteinander geredet, also diejenigen, die immer das große Ganze im Auge behalten. Jetzt wird der Kreis beim morgigen Treffen wahrscheinlich etwas erweitert werden. Fachleute werden irgendwann dazukommen und wird es dadurch, dass man erst nur die Führungskräfte in die Verhandlungen geschickt hat und dann die Fachleute später dazukommen, wird es dadurch am Anfang einfacher und später dann umso schwieriger, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen?
Ich glaube, wir sollten nicht unterscheiden in einfacher und schwieriger. Es ist einfach notwendig, am Anfang so das große Bild zu verfolgen, wie Sie sagen, diese große Strategie erstmal festzulegen. Und dann kommen die Arbeitsgruppen und dann beginnt die eigentliche Verhandlung. Also eine Sondierung ist tatsächlich da zum Testen. Eine Verhandlung ist dazu da, um Konflikte, die ja natürlich da sind, zu lösen. Und schwierig ist auch die Sondierung, weil das muss man können. Also dieses Abtasten und dieses Ausloten, ohne sich eben festzulegen und ohne die Öffentlichkeit jetzt schon mit ins Boot zu nehmen.
Wenn man sich dann aber nicht festlegt bei einer Sondierung, wie soll dann Vertrauen wachsen, was man ja dann später bei Koalitionsverhandlungen und erst recht beim gemeinsamen Regieren braucht?
Ich glaube nicht, dass das jetzt schon das Ziel ist, weil das Vertrauen kann ja, also Vertrauen bekommt man ja nicht geschenkt, das muss man sich über viele Jahre arbeiten. Die Leute kennen sich ja, es ist ja keine neue Partei dabei, es ist kein neuer Spieler dabei. Die Leute kennen sich doch alle schon seit vielen Jahren. Die arbeiten zusammen auf Bundestagsebene, in den Ausschüssen, im Bundesrat. Also ich bin mir sicher, dass ein Grundvertrauen da ist. Und das Grundvertrauen ist mit Sicherheit so stark, dass man schon in die Verhandlungen dann nach der Sondierung einsteigen kann.
Nur wissen natürlich beide Parteien, die da jetzt miteinander angefangen haben zu reden, dass sie allein keine Koalition, keine regierungsfähige, mehrheitsfähige Koalition auf die Beine stellen können, sondern dass da noch ein Dritter dazukommen muss, und zwar der größte Dritte, die Kanzlerpartei, sei es die SPD oder sei es die Union. Wie sehr sollten denn FDP und Grüne in ihren bilateralen Gesprächen schon diesen Dritten im Bunde, der später dazukommt, berücksichtigen?
Ich finde nicht, dass der größer ist. Also natürlich nach Wahlergebnis ist er größer. Aus verhandlungstechnischer Sicht ist er nicht größer, weil ja alle drei tatsächlich jetzt immer abhängig sind von einem anderen. Der Herr Laschet hat aus meiner Sicht einen sehr, sehr großen Fehler gemacht, gleich in dieser Elefantenrunde, als er gesagt hat, diese große Koalition, die möchte auf gar keinen Fall weiterführen. Und damit hat er sich schon in die Hände von FDP und Grüne begeben. Er hätte sagen sollen, die große Koalition war natürlich schwierig, aber wir können natürlich auch da weiterarbeiten. Und dann wären tatsächlich FDP und Grüne in einer schwierigen Situation gewesen. Aber so ist natürlich für Grüne FDP sehr viel einfacher. Und um Ihre Frage zu beantworten, nein, die sollten sich jetzt noch nicht auf SPD und CDU/CSU fokussieren, sondern tatsächlich erstmal ausloten, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo sind die tatsächlichen Schnittmengen.
Jetzt nehmen wir mal an, die beiden finden bei ihren Gesprächen, allem Optimismus zum Trotz, den sie im Moment ausstrahlen, nicht genügend Gemeinsamkeiten und man kann diese ersten Sondierungen im Zweierkreis als gescheitert dann irgendwann ansehen. Hätte es dann überhaupt noch Sinn, im Dreierkreis zu sondieren?
Nein, dann wäre es vorbei. Also wenn jetzt die schon merken, dass es die Überschneidung nicht geben wird, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil so weit sind die Themen ja auch nicht auseinander, dann wäre ein weiteres Gespräch nicht mehr sinnvoll. Dann müsste man wieder auf die große Koalition dann gucken. Dann müsste der Herr Steinmeier wieder sagen, auch wenn es keiner möchte, aber ihr müsst euch nochmals die 4 Jahre zusammenreißen.
Gut, aber dann gehen wir jetzt mal davon aus, die schaffen den nächsten Schritt in die Dreier-Sondierung hinein. Was verändert sich dann auch im Verhältnis dieser beiden, die da bisher miteinander sondiert haben, wenn jetzt eben der Dritte, sei es die SPD, sei es die Union, dazukommt in die Gespräche?
Ja, für den Herrn Scholz, wenn wir mal von der SPD ausgehen, ich glaube, ist es schon sehr schwierig.
Herr Schroner? Oh, wenn das kein böses Omen ist und wir tatsächlich gar nicht mehr in eine Dreier-Sondierungsrunde kommen, ausgerechnet jetzt ist die Leitung mit Matthias Schroner, dem Verhandlungscoach, gestört. Es ist wahrscheinlich auch schwierig, sie wieder zu flicken. Er hört mich jedenfalls. Wir hören ihn nicht mehr. Ob er uns noch hört, weiß ich nicht. Die Kollegen in der Regie sind dabei, aber es sieht nicht gut aus. Dann nehmen wir mal an, dass es nicht automatisch ein böses Omen ist und dass wir weiter gespannt sein dürfen, ob auf die bilateralen Gespräche zwischen FDP und Grünen dann doch noch Sondierungen im Dreierkreis, sei es mit der SPD, sei es mit der Union, folgen wird. Aber was ist eigentlich, wenn FDP und Grüne bei ihren bilateralen Vorsondierungen alle Hinweise, die Herr Schroner gerade gegeben hat, in den Wind schlagen? Und zwar nicht nur die Mitglieder der bisherigen Verhandlungsgruppe, die Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck und die Liberalen Christian Lindner und Volker Wissing, sondern auch andere Parteimitglieder, die beim nächsten Treffen auch noch ihren Senf dazugeben. Dem Kollegen Rainer Dachsel schwant auch diesmal wieder, wie es dann morgen abgehen wird.
Zeit, 19 Uhr abends. Ort? Ein unauffälliges Büro in einem unauffälligen Stadtteil, weder zu bürgerlich noch zu Multikulti. Der erste Kompromiss. Die Grünen hatten ein besetztes Haus in Friedrichshain vorgeschlagen, bis sie erfuhren, dass sie da als Rechte Hausverbot haben. Und die FDP wollte eine Suite im Hotel Adlon, bis sie erfuhr, dass sie sich das gar nicht leisten kann. Jetzt also hier. Auf beiden Seiten öffnen sich Türen. Die Sondierungsteams treten ein. Beide so dynamisch, dass sie in der Mitte scharf abbremsen müssen. Andreas Hofreiter schimpft. Das war ein neoliberaler Überrumpelungsversuch. Sofort abbrechen die Gespräche. Die Antwort beider Delegationen kommt wie aus einem Mund. Klappe, Toni. Überraschte Blicke, Grinsen. Volker, FDP und Katrin, Grüne, klatschen sogar ab. Tja, wir sind eben young and fresh, lächelt Christian. 21% bei den Jungwählern. Und wir sind noch younger und fresher, grinst Robert, 23%. 1:0 für euch, schmunzelt Christian hintersinnig. Dafür sind meine Klamotten aber teurer als deine. Aber auch nur 2%, schmunzelt Robert zurück. Stimmt, feigst Christian. Wenn ihr euren Hippie nicht mitgebracht hättet, hätte ich euch gar nicht erkannt. Haha, 1:1. Anton Hofreiter fasst ertappt an seine langen Haare. Die sind aber besser geföhnt, als Wolfgang Kubicki in seinem Leben je war, zwinkert Robert. 2:1. Alle Augen wandern zu Wolfgang Kubicki, der geschmeidig kontert. Bevor wir über meine Haare weiter verhandeln, wollen wir denn nicht erst die Damen begrüßen? Küss die Hand, Frau, wie war noch gleich der Name? Annalena, aber für dich, Frau Baerbock, Sexist. Ah, genauso wie die bekannte Völkerrechtlerin, grinst Wolfgang. Ausgleich, 2:2. Die Spannung steigt. Wo sind eigentlich eure Frauen? Lächelt Robert maliziös. Oh, zu Hause vergessen. 3:2. Wäre es nicht am coolsten, mal über die Knackpunkte zu talken? Fragt Katrin bemüht jugendlich. Okidoki, versetzt Volker im gleichen Ton. Aber das Wort klimagerecht darf nicht vorkommen. Und das Wort Wirtschaft auch nicht, setzt Claudia noch einen drauf. Und jetzt geht es zack, zack. Förderung abgasreicher Dieselmotoren, haut Volker auf den Tisch. Vegane Pflichternährung in allen Kindergärten, haut Annalena zurück. Komplette Steuerbefreiung für Zahnärzte, rufen die Gelben. Unbefristetes Fahrverbot für alte weiße Männer, brüllen die Grünen zurück. Das macht Spaß, aber es strengt auch an. Die ersten zarten Kompromissvorschläge kommen. Veggie Day nur für Zahnärzte. Fahrverbot auch für alte weiße Frauen. Sofort abbrechen! Der Christian ist über eine rote Linie gelaufen, brüllt Claudia. Entsetzen. Bis Robert auffällt. Ey, das sind nur die Markierungen, wo nachher das warme Buffet hinkommt. Großes Hallo allerseits. Und jetzt geht es plötzlich super fix. Schulen, ruft eine Grüne. Digitalisieren, antworten alle im Chor. Verkehr, ruft ein Gelber. Und alle so, digitalisieren. Infrastruktur, digitalisieren. Klima? Kurze, betretene Stille. Aber dann ist klar, digitalisieren! Und schon kommt das Buffet und alle schlagen ordentlich zu und sind sich einig, Opposition ist sowas von Mist. Und wer unter uns Kanzler wird, ist eigentlich ganz egal.
Gelb-Grün ist die harte Nuss vom schwierigen Anfang einer Sondierung. Das war der Tag in hr2 Kultur als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.